zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Vielen Dank für die Einladung. In meinem Vortrag heute geht es um den Journalismus natürlich. Und ich möchte zum einen am Anfang auch noch mal kurz auf die Situation des Journalismus eingehen und im zweiten Teil dann noch mal ein bisschen die Perspektive des Publikums beleuchten. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört, wie konkret KI-Tools im Journalismus eingesetzt werden. Aber ich glaube, für die Einordnung des Ganzen ist es sehr wichtig, sich noch mal zu verdeutlichen, vor welchem Hintergrund passiert das denn alles? Also womit hat der Journalismus gerade eigentlich zu kämpfen? Und wenn wir uns das angucken, dann spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle, dass der traditionelle Qualitätsjournalismus momentan vor immensen Herausforderungen steht, die erstmal mit KI überhaupt gar nichts zu tun haben. Nämlich, dass natürlich die Finanzierung des Journalismus im Moment ein sehr, sehr großes Problem ist. Er steht vor sehr großen ökonomischen Herausforderungen, was natürlich mit der Abwanderung von Werbeerlösen zu tun hat, die größtenteils in die Online-Welt abgewandert sind, und auch mit der Gratiskultur im Internet, wo Leserinnen und Leser in der Regel nicht bereit sind, zumindest keinen hohen Geldbetrag für journalistische Produkte zu bezahlen. Das heißt, wir haben es mit einer großen Finanzierungskrise zu tun. Eigentlich alle Redaktionen stehen unter einem sehr großen ökonomischen Druck. Zweitens haben wir es damit auch zu tun, dass wir natürlich online eine unglaubliche Informationsflut vorfinden. Und jetzt aus Sicht des Journalismus ist das insofern natürlich ein Problem, weil sich Qualitätsjournalismus behaupten muss, neben diesen ganzen anderen Quellen, neben diesen ganzen anderen Informationen, die online vorhanden sind. Und natürlich auch die Leserschaft relativ fluid ist, weil man sehr schnell auch abwandern kann, eben zu anderen Angeboten. Das heißt, aus Sicht des Journalismus ist es da gar nicht so einfach, sich Leserinnen und Leser zu sichern, die an sich zu binden und sich da eben von anderen Angeboten auch abzuheben. Und wir haben es drittens mit einem sinkenden Vertrauen zu tun. Das ist in Deutschland immer noch relativ hoch, aber es sinkt tendenziell. Und auch einem sinkenden Wissen darüber, wie eigentlich Journalismus funktioniert und wozu es vielleicht auch einen öffentlichen Rundfunk braucht oder welche Vorteile eben ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch hat. Das heißt, vor dem Hintergrund dieser ökonomischen Krise kann KI natürlich vor allem aus Sicht der Verleger und der ökonomischen Perspektive erstmal ein Hoffnungsträger sein, um eben mit weniger teurem Personal mehr billigeren Content zu erzeugen. Aber das Problem ist natürlich, das haben wir gerade auch schon gehört, die Qualität und die Sicherung der Qualität. Und wenn wir jetzt mehr KI einsetzen in den journalistischen Redaktionen, dann hängt diese Sicherung der journalistischen Qualität eben weniger an einzelnen Personen, die für ein journalistisches Produkt verantwortlich sind. Es hängt zumindest nicht mehr nur an den gut ausgebildeten Journalisten und ihrer Professionalität, sondern zunehmend auch eben an unbekannten oder sehr intransparenten Eigenschaften von der KI, die eben Nachrichtenanbieter einsetzen. Und das kann natürlich ein großes Problem sein. Ich habe ein Beispiel auch noch mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Es nicken hier die meisten. Also die Schweizer Zeitschrift 20 Minuten hatte diese Seite zu ihrem Jubiläum, wo eben Leser um ein Testimonial sozusagen gebeten wurden. Und es hat sich dann herausgestellt, dass diese beiden Bilder hier und auch Texte eben mit KI generiert wurden. Das hat ein sehr aufmerksamer User auf X herausgefunden, was natürlich zu entsprechenden Reaktionen geführt hat und auch zu großem Unmut geführt hat, weil natürlich sich viele große Medien dann dazu geäußert haben und eben so mit Schlagzeilen Eigenlob durch KI oder 20 Minuten erfindet KI-Leser. Die Redaktion hat sich dann auch selber in der Stellungnahme dazu geäußert und hat auch zugegeben, dass sie eben für die Bilder KI verwendet hat, auch zur Generierung, glaube ich, einer dieser Texte. Und hier ein Auszug eben aus der Stellungnahme. Und da wird ja deutlich, dass sie eben selber dann formulieren, okay, wir haben hier gegen publizistische Leitlinien verstoßen. Wir sind eigentlich der Faktentreue verpflichtet und wir sind auch dazu verpflichtet, eben verantwortungsvoll mit KI umzugehen. Wir haben schon verschiedene Richtlinien gesehen. Was wirklich wichtig ist, ist, dass ja in diesen Richtlinien, es wurde eben auch schon gesagt, dass dieser Transparenzgedanke sehr stark verankert ist. Also in all diesen Richtlinien steht eben, dass unsere Nutzerinnen machen wir transparent, welche Technologien wir einsetzen, welche Daten wir erheben und so weiter. Die DPA formuliert auch, entscheidend sind Transparenz, Offenheit und die Dokumentation. Und das zeigt auch eben eine aktuelle Studie, die eben auch schon kurz zur Sprache kam. Ich möchte aber einen anderen Punkt rausgreifen. In dieser Studie wurden von 52 Richtlinien untersucht von Medienhäusern in 12 Ländern. Und da wurde eben deutlich, dass in 90% dieser Richtlinien gefordert wird, dass eine Offenlegung von KI erfolgen muss. Aber 82% legen eben nicht fest, wie das eigentlich genau geschehen soll. Also wie soll diese Offenlegung eigentlich passieren und in welchen Situationen, ab welchem Grad soll das passieren. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem. Und daraus würde ich meine erste These ableiten, nämlich, dass der Einsatz von KI im Journalismus zumindest bisher eigentlich vor allem im Maschinenraum, also im Backend sozusagen, verborgen vor Bürgerinnen und Bürgern und der Fachöffentlichkeit passiert, um eben mit Automation die gewohnten publizistischen Leistungen günstiger und auch effizienter zu erbringen und dass die Frage, wer Nachrichten verfasst und verantwortet, dadurch aus Leserinnensicht natürlich sehr viel schwieriger zu beantworten wird oder kaum noch nachvollziehbar wird im Zweifel. Dass aber gerade diese Accountability, also wer ist aus meiner Sicht, aus Leserinnensicht verantwortlich für einen Artikel, wen kann ich eben auch zur Verantwortung ziehen, wenn ich da irgendwie was falsch finde oder anderer Meinung bin, ganz, ganz essentiell ist für die Herstellung von Transparenz und eben auch für die Herstellung von Vertrauen in mediale Produkte. Das ist dann die zweite These, dass eben für die Art und Weise der Offenlegung es bisher keine Standards gibt. Die Offenlegung erfolgt bisher eher zurückhaltend oder überhaupt nicht. Ich denke, wir haben es heute gesehen, wir sehen es auch alle, in allen Redaktionen werden KI-Tools eingesetzt, in unterschiedlichen Stufen des Nachrichtenproduktionsprozesses. Man erfährt es als Leser nicht. Jetzt ist immer die Frage, ab wann sollte man es erfahren, weil natürlich haben Journalisten und Journalistinnen früher auch nicht immer offengelegt, mit wem sie gesprochen haben. Das ist auch klar, das ist ja auch Teil der journalistischen Arbeit. Aber eine Transparenz ist natürlich eben gerade vor dem Hintergrund dieser Accountability und zur Vertrauensbildung und Erhaltung extrem zentral, meines Erachtens. Der zweite Teil ist eben die Wahrnehmung des Publikums, also wie nimmt das Publikum eigentlich den Einsatz von KI wahr? Und auch hier nochmal, glaube ich, lohnt sich so ein blitzenden Blick, was spielt sich eigentlich im Hintergrund ab, was sind die Herausforderungen auf Seiten des Publikums. Nämlich wenn wir jetzt auf die Seite des Publikums schauen, sehen wir natürlich, dass wir es hier mit einer absoluten Informationsüberflutung zu tun haben. Also bereits heute sind die sozialen Medien, auch alle digitalen Medien, von mehr Botschaften überschwemmt, als wir alle jemals irgendwie wahrnehmen oder gar verarbeiten können. Und mit noch billiger Produktion, mit mehr KI, wird sich diese Schwemme natürlich noch drastisch verschärfen. Also die Informationsflut und die Produktion von billigem Content wird weiter zunehmen. Was passiert dadurch? Es passiert, dass für uns aus Nutzerinnensicht und Nutzersicht die Quellen immer mehr verschwimmen. Also wenn Sie jetzt auch denken, Sie googeln irgendwas, das reicht ja schon dieses Beispiel, Sie kriegen eine Liste an 20 Suchergebnissen und die müssen Sie natürlich erstmal sortieren. Und ganz vielen fällt es häufig auch schwer, dann zu beurteilen, was auch gar nicht einfach ersichtlich ist, was sind das jetzt eigentlich für Quellen, wer steckt da dahinter, sind die glaubwürdig, sind die nicht glaubwürdig, sind das vielleicht Medienhäuser, sind das nicht Medienhäuser? Und dazu eben, dass, glaube ich, gerade Jugendliche immer weniger wissen, wie eigentlich Qualitätsjournalismus funktioniert und warum der eigentlich wichtig ist, wenn man das in Kombination denkt, dann wird es natürlich irgendwann eine große Herausforderung, weil, wie gesagt, diese Quellen da immer weiter verschwimmen und eben auch dadurch diese Glaubwürdigkeitsurteile erschwert werden und eben auch es durchaus zumindest ein tendenziell sinkendes Vertrauen in Qualitätsmedien gibt. Dazu kommt, dass durch diese hohe Informationsflut und durch dieses hohe Informationsangebot, was natürlich auf einer anderen Seite auch total großartig ist, aber haben wir es natürlich auch mit einer Individualisierung der Informationsnutzung zu tun oder mit einer zunehmenden Individualisierung, sodass man sich immer gezielter natürlich die Informationen raussuchen kann, die einen interessieren, die man lesen möchte. Das war auch schon immer so, das ist kein neues Phänomen. Auch in der Tageszeitung haben Sie natürlich nie alle Artikel gelesen, aber das wird durch das große Informationsangebot natürlich nochmal verschärft. Und wir stellen tatsächlich auch in Studien fest, dass dieser Anteil der Leute, die bewusst Nachrichten vermeiden und sagen, sie wollen keine Nachrichten lesen, sie sind überfordert, sie wollen damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, also der sogenannten News Avoider, dass dieser Anteil zunimmt und auch zugenommen hat über die Zeit. Das sind also die Herausforderungen auf Seiten des Publikums, die sowieso schon da sind. Und da kommt jetzt eben noch generative KI dazu und die natürlich zusammenhängen mit denen, mit den Herausforderungen, die ich schon auch für den Journalismus eben formuliert habe. Das heißt, wenn man diese Herausforderungen jetzt mal zusammendenkt, wäre meine dritte These, dass die Sicherung des Vertrauens in unabhängigen Qualitätsjournalismus absolut zentral ist für unsere Gesellschaft, weil wenn eben jeder, zum Beispiel auch populistische Akteure, mit KI quasi in Anführungszeichen Nachrichtenangebot täglich fabrizieren kann, dass der Tagesschau oder ähnlichen Produkten täuschend ähnlich sind, gewinnt menschliche Authentizität meines Erachtens dramatisch an Bedeutung, damit die Medien eben ihre Aufklärungsfunktion auch nach wie vor wirksam wahrnehmen können. Wir haben eben schon ein paar empirische Ergebnisse gesehen. Ich möchte die noch ein bisschen ergänzen mit einer anderen Befragung. Das ist eine Umfrage des Reuters-Instituts. Die haben nicht für Deutschland, sondern die Länder, die befragt wurden, sind Argentinien, Dänemark, Frankreich, Japan, die UK und die USA. Das war eine Online-Befragung im März 2024 und in jedem Land waren so roundabout 2000 Befragte. Und hier wurde jetzt für jeden dieser aufgeführten Bereiche, die Sie unten sehen, also Wissenschaft ist ganz vorne, dann sowas wie Gesundheitswesen, Transportwesen und so, für jeden dieser Bereiche gefragt, inwiefern die Befragten denken, dass dieser Bereich durch den Einsatz von KI besser oder schlechter werden würde. Und hier dargestellt ist die Differenz zwischen denen, die eben der Meinung waren, das wird auf alle Fälle besser, und denen, die der Meinung waren, es wird schlechter. Also hier abgebildet ist die Differenz. Und man sieht, dass gerade beim Journalismus, das ist hier rot umrandet, eben die meisten Menschen denken, das wird nicht besser, es wird schlechter. Erstaunlicherweise bei der Wissenschaft vorne denken die meisten, wissenschaftliche Forschung wird besser. Das so als kleine Randnotiz. Aber beim Journalismus eben war die Stimmung da eher kritisch und eher negativ. Wenn man das jetzt nochmal aufdröselt, und hier geht es jetzt nicht nur darum, würden Sie Nachrichten von KI lesen oder nicht, sondern hier geht es um die Frage, inwieweit es für Menschen in Ordnung wäre, Nachrichten zu nutzen, die auf unterschiedliche Art und Weise eben hergestellt wurden. Also im Englischen war die Formulierung, do you feel comfortable? Also wäre es in Ordnung, eben je nachdem, wie die produziert wurden. Ganz links ist eben komplett durch AI generiert, dann ist das nächste, der Hauptteil ist durch AI generiert, aber ein Mensch guckt nochmal drüber. Dann das vorletzte ist hauptsächlich vom Menschen generiert und die AI kontrolliert nochmal. Und ganz außen ist komplett vom Menschen erstellt. Und die helleren Balken sind die jüngeren Leute, also von 18 bis 24, und die dunkelblauen sind alle. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht man eben, dass die Akzeptanz höher ist, das ist ja auch durchaus plausibel, wenn es eben eine Kombination ist von Mensch und KI und eben nicht alleine durch die KI generiert wurde. Und man sieht aber auch, dass die Akzeptanz bei den jüngeren Menschen ein bisschen höher ist als eben bei den älteren. Und circa ein Drittel sind sich aber auch noch unsicher oder haben keine Meinung dazu. Da sieht man doch, dass es natürlich noch so ein bisschen ein neues Thema ist und die Menschen da vielleicht auch erst noch mal ein bisschen drüber nachdenken müssen oder auch, dass wir Erfahrung sammeln müssen. Bei dieser Befragung kam das Gleiche raus. Also es wurde eben auch hier gefragt, bei welchen Themen das eher das Erstellen von Nachrichten durch generative KI eher akzeptiert werden würde. Und dann sieht man, dass es eben vor allem eher bei softeren Themen akzeptiert wird und bei härteren Themen, die eben wirklich so den Kern der journalistischen Arbeit, würde ich sagen, ausmachen, eben Politikberichterstattung, Kriminalitätsberichterstattung, internationale Nachrichten, lokale Nachrichten und auch Wirtschaftsnachrichten, da die Akzeptanz geringer ausfällt und nicht so ausgeprägt ist. Wir wären hier dann wieder bei der Kennzeichnung, weil es wurde zudem eben auch gefragt, ob oder wann sich die Befragten eben eine Kennzeichnung eigentlich wünschen würden. Und zusammengefasst lässt sich da jetzt festhalten, dass sich 95% eine Kennzeichnung wünschen würden und wirklich eine Kennzeichnung wichtig finden würden. Das steht so ein bisschen in Widerspruch zu dem, dass der KI-Einsatz eigentlich bisher nicht wirklich transparent gemacht wird von den Redaktionen und da eher ein bisschen im Hintergrund passiert. Und die Frage, die sich aber natürlich stellt, ist so ein bisschen, was macht das denn eigentlich? Also angenommen, wir machen das jetzt transparent, es steht unter den Artikeln irgendwie mit Hilfe von generativer KI generiert oder vielleicht auch mal von KI generiert. Was passiert denn dann eigentlich in der Wahrnehmung des Publikums? Und welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf die Glaubwürdigkeit von Botschaften, wenn sie durch generative KI generiert wurden? Und da gibt es bisher so ein bisschen gemischte Ergebnisse und die Ergebnisse variieren so ein bisschen eben je nach Kontext, je nach Studiendesign und auch je nach der Rolle, die die KI in den unterschiedlichen Studien hatten. Wenn man das so ein bisschen übergreifend zusammenfasst, dann sieht man, dass wenn es jetzt um die Lesbarkeit geht, also wenn man Menschen quasi Nachrichten vorlegt, die entweder von einer KI generiert wurden oder von einem Menschen und dann quasi untersucht, ob die sich hinsichtlich ihrer Lesbarkeit unterscheiden, dass es da, zumindest in den bisherigen Studien, die von Menschen generierten Nachrichten besser abschneiden als die von KI generierte Botschaften. Aber das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie gut die Modelle sind und die werden logischerweise immer besser werden. Wie gesagt, das ist so der Forschungsstand jetzt so ein bisschen, beziehungsweise auch von 2020. Also ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Wahrscheinlich hat sich das inzwischen auch schon ein bisschen geändert. Bei der Qualität oder bei den Qualitätsbeurteilungen, da schneiden auch von Menschen generierte Nachrichten ein bisschen besser ab. Da ist der Unterschied aber schon kleiner und nicht mehr so groß. Und bei der Glaubwürdigkeit von generierten Botschaften gab es keinen Unterschied in dieser Meta-Analyse, sondern egal, ob die Menschen jetzt gesehen haben, ah, das hat eine KI generiert oder das hat ein Mensch generiert, wurden die Ergebnisse sozusagen, der Inhalt des Textes, als mehr oder weniger gleich glaubwürdig beurteilt. Und das interessante Ergebnis aus meiner Sicht ist, dass es größere Effekte gibt, also eine höhere Glaubwürdigkeit von KI, bei polarisierten Themen, also bei Themen, in denen die Gesellschaft sehr stark diskutiert oder auch sehr gespalten ist, sei es jetzt dem Klimawandel oder der Debatte übers Gendern, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, da ist der Effekt größer und auch bei Menschen mit extremeren Einstellungen, also Personen, die sich eher so ein bisschen am Rande des politischen Spektrums befinden oder die zu einem Thema sehr extreme Einstellungen haben, zum Beispiel eben zum Klimawandel, bei denen ist der Effekt größer auf die Glaubwürdigkeit, wenn man ihnen eben KI-generierte Botschaften zeigt. So ein bisschen die Frage, warum ist das eigentlich so? Und da gibt es in der Psychologie eine Erklärung, nämlich die sogenannte Machine Heuristic. Und zwar ist es so ein bisschen wie so eine Art Stereotyp. Also es gibt eben die Denkweise, dass, weil es eben von Algorithmen produziert ist, weil es von einer Maschine produziert ist, die eben neutraler ist, objektiver, weniger voreingenommen, hat keine Emotionen und ist so eben nicht von eigenen Interessen beeinflusst und man eben Journalistinnen und Journalisten eher unterstellt, sie sind von eigenen Interessen beeinflusst und sind vielleicht weniger objektiv. Das heißt, also es ist eine Heuristik, das ist so ein Informations-Shortcut sozusagen. Wenn man also den Cue sieht, dass die KI der Autor ist, dann wird sozusagen dieser schnellere Informationsweg gewählt, also die Heuristik wird aktiviert, dass eben Maschinen objektiver sind, weniger voreingenommen und dadurch wird die Glaubwürdigkeit der Botschaft erhöht, als wenn sie eben vom Journalisten geschrieben wurde. Und das ist sozusagen die Wirkungskette, wie sich das erklären lässt. Es sei dahingestellt, ob das realistisch ist oder nicht. Wie gesagt, das ist eine Heuristik, also ein Shortcut. Sobald Leute anfangen, da tiefergehender, weitergehender, ausführlicher drüber nachzudenken, löst sich der Effekt dann zum Teil auch auf. Aber es ist eben so ein erster Shortcut, wenn dieser Cue aktiviert wird. Und jetzt gibt es eben beispielsweise ein Experiment aus den USA, die mit Anhängern von Verschwörungsnarrativen sozusagen eine Studie durchgeführt haben. Und die Personen, die an der Studie teilgenommen haben, wurden zuerst gebeten, ein Verschwörungsnarrativ zu formulieren, an das sie selbst eben glauben, und sollten angeben, wie sicher sie sich sind, dass dieses Verschwörungsnarrativ Stimmt, das ist hier dieser Kasten ganz oben rechts. Die KI hat dann nochmal dieses Verschwörungsnarrativ zusammengefasst. Die Personen sollten angeben, wie sehr sie das glauben. Und man sieht hier oben rechts in dem Beispiel 100%. Also die Person hat gesagt, sie glaubt diesem oder vertraut diesem Verschwörungsnarrativ zu 100%. Dann haben die Forscherinnen und Forscher ein Sprachmodell trainiert. Also es war sowas Ähnliches wie ChatGPT. Das wurde aber vorher nochmal extra trainiert und darauf für den Zweck der Studie trainiert. Dass das dann dieser Chatbot hier oder das Sprachmodell eine personalisierte Diskussion mit den Anhängern dieses Verschwörungsnarrativs geführt hat und quasi versucht hat, in einer personalisierten Diskussion dieses Verschwörungsnarrativ zu widerlegen. Und zum Schluss wurden dann die Personen gebeten, eben wieder anzugeben, wie sehr sie diesem Verschwörungsnarrativ jetzt noch vertrauen. Und hier unten steht jetzt 40%, also quasi die Person, deren Glauben an dieses Verschwörungsnarrativ hat abgenommen. Und man hat eben, jetzt ist es ein Beispiel sozusagen, man hat das eben, wie gesagt, insgesamt mit 2190 Personen gemacht und hat im Mittel gesehen, dass diese Diskussion mit dem Sprachmodell dazu geführt hat, dass im Mittel dieser Glauben an ein Verschwörungsnarrativ um 20% abgenommen hat, also um 20% verringert wurde. Und das funktionierte auch über ein sehr breites Spektrum verschiedener Verschwörungsnarrative und trat sogar bei Teilnehmern auf, deren Verschwörungsglaube sehr relativ tief verwurzelt war und auch sehr stark mit der eigenen Identität verknüpft war. Das heißt, in diesem einen, wie gesagt, das ist ein Experiment für den Kontext der USA, aber in diesem Experiment wurde eben gezeigt, dass KI dabei helfen kann, Verschwörungstheoretiker nachhaltig und langfristig auch zu überzeugen. Wie gesagt, der Effekt war auch über die Zeit konstant. Die haben es dann nach 2 Monaten nochmal erhoben und geprüft. Da war der Effekt immer noch da, also nicht nur kurzfristig. Und es funktioniert eben auch ein bisschen vor dem Hintergrund dieser Machine Heuristik, dass eben KI da überzeugend wirkt oder auch überzeugender als jetzt vielleicht journalistische Inhalte manchmal zumindest. Und weil eben dieses Sprachmodell sehr individualisierte, sehr personalisierte Argumente oder auch sehr auf die einzelne Person zugeschnittene Gegenbeweise liefern konnte. Und so erklärt man sich das eben, dass das funktioniert hat. Wie gesagt, es ist ein Experiment für einen spezifischen Kontext, aber es gibt eben vielleicht ein bisschen einen Hinweis darauf, wie KI hier auch positiv eingesetzt werden kann. Ein ähnliches Experiment hat untersucht oder hat herausgefunden, dass Personen, die eben sehr extreme Einstellungen zum Thema Abtreibung hatten und dann einen Text bekommen hatten oder eine Überschrift, die von KI generiert wurde zum Thema Abtreibung, dass bei denen die Wahrnehmung abgeschwächt wurde, dass die Medienberichterstattung quasi gegen sie ist. Weil häufig ist es so, dass gerade Personen mit extremen Einstellungen das Gefühl haben, journalistische Berichterstattung ist einseitig gegen ihre eigene Person gerichtet oder stellt ihre Position nicht richtig dar, obwohl die Berichterstattung ausgewogen ist. Das heißt, es ist eine verzerrte Wahrnehmung. Also obwohl die Berichterstattung ausgewogen ist, haben die Personen das Gefühl, die sind sowieso gegen mich. Und dieser Effekt konnte auch abgeschwächt werden, wenn die Botschaft eben ausgeflaggt war, dass sie von KI generiert wurde. Dass diese Hostile Media Perception, nennt man das, dann abgeschwächt wurde. Was natürlich auch so ein bisschen eine Chance vielleicht darstellen kann, zumindest wieder irgendwie in Dialog zu treten oder ins Gespräch zu kommen mit der Gegenseite. Das heißt, wenn man das jetzt zusammenfasst, dann ist die Akzeptanz für den Einsatz von KI in den Medien grundsätzlich vorhanden. Voraussetzungen sind auch aus Publikumssicht eine klare Kennzeichnung und vor allem auch verbindliche Rechenschaftspflichten und eine unabhängige Aufsicht über die Technologie. Ich denke, das wäre ein ganz wichtiger Faktor und der AI Act ist da sicher ein erster Schritt. Das Problem ist nur, dass die meisten journalistischen KI-Produkte, die eingesetzt werden, überhaupt nicht unter den AI Act fallen, weil sie eben nicht als Hochrisikotechnologie gelten. Dann gibt es eben deutliche Unterschiede jetzt mal eigentlich in der Akzeptanz, ob die Nachrichten vollständig von KI erstellt wurden oder nicht. Also dieser Human-in-the-Loop-Ansatz ist natürlich extrem wichtig, dass der Mensch am Ende da nochmal einen Blick drauf hat. Die Akzeptanz bei softeren Themen ist höher Und wie eben schon gesagt, finale Entscheidungen sollten natürlich auch aus Publikumssicht, jetzt nicht nur aus einer ethischen Sicht, sondern auch aus Publikumssicht von Menschen getroffen werden. Aber auch hier zeigt sich, dass die Mehrheit gar nicht unbedingt so überzeugt davon ist, dass es am Ende wirklich passiert. Also ich denke, auch da könnte natürlich vertrauensbildend noch entgegengewirkt werden. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse in meiner vierten These, dann ergeben sich aus meiner Sicht Chancen für den Einsatz von KI im Journalismus, vor allem dort, wo heute schon menschlicher Journalismus an seine Grenzen stößt. Das kann sein beispielsweise in lokal wenig besiedelten Gebieten, wo es eben kaum noch Lokaljournalismus gibt, wo es keine Redaktionen mehr gibt, wo es auch kein Geld mehr gibt für Redaktionen, um diese News Deserts sozusagen nicht völlig vertrocknen zu lassen, kann KI vielleicht auch eine Chance sein, wenn eben das entsprechend auch ausgeflaggt wird und eben vielleicht, wie gesagt, auch durchaus für Gruppen, die eigentlich jetzt durch klassischen Qualitätsjournalismus gar nicht mehr erreicht werden. Auch da können KI-generierte Botschaften eben eventuell, wie gesagt, wir stehen da natürlich ganz am Anfang und es wird sich vielleicht auch ändern, wenn alle Menschen mehr Erfahrung mit generativer KI gesammelt haben. Aber auch da, um eben solche Menschen vielleicht noch zu erreichen mit Botschaften überhaupt, kann generative KI vielleicht auch eine Chance sein. Und es kann natürlich auch eine Chance sein bei sehr hoch standardisierter Berichterstattung, wie eben, wir hatten es schon, Sportberichterstattung, Wetterberichte, Finanzberichterstattung, also sehr hochgradig standardisierte Berichte. Da können vielleicht wirklich menschliche Ressourcen eingespart werden und da kann KI-generierte Information vielleicht auch einen Mehrwert liefern oder eben dafür sorgen, dass menschliche Ressourcen an anderer Stelle gewinnbringender eingesetzt werden können. Als Fazit, ich meine, grundsätzlich wird ja KI im Journalismus schon vielfältig eingesetzt. Das wird natürlich, also wie vorher gesagt wurde, die Pest ist aus der Tube, das wird auch nicht mehr aufhören, das wird nicht weggehen, die Modelle werden immer besser werden und es wird auch grundsätzlich vom Publikum akzeptiert. Aber aus meiner Sicht, um eben die Chancen zu heben, die in diesen KI-Tools stecken, die auch in generativer KI stecken und auch um die Bedrohungen abzuwehren, die es natürlich zweifelsohne auch gibt, muss Journalismus auf der einen Seite mit KI experimentieren, aber sich eben auch seiner Qualitätsmaßstäbe bewusst sein und auch bewusst werden, sodass KI eben wirklich im Dienste verbesserter publizistischer Leistungen in die tägliche Arbeit integriert werden kann und auch maximale Transparenz hergestellt werden kann, sodass auch die Journalistinnen und Journalisten sollten, glaube ich, für die menschliche Letztverantwortung kämpfen und da vielleicht auch gegen Verleger kämpfen, die eben vor allem Ressourcensparen im Kopf haben, um eben sich da auch gegen die eigene, vielleicht manchmal kostenfokussierte Geschäftsführung so ein bisschen zu behaupten und auch durchzusetzen. Wie gesagt, aus meiner Sicht wäre es extrem wichtig, Transparenz herzustellen, viel mehr als das jetzt im Moment passiert, eben um diese Accountability sicherzustellen, um Vertrauen zu sichern, um einfach transparent gegenüber der eigenen Leserschaft zu sein. Und ich denke, es bräuchte auch idealerweise irgendwie einheitliche Richtlinien für einen KI-basierten Journalismus, die auch sozusagen einforderbar sind. Also ähnlich wie der Pressekodex, der ja dann auch einforderbar ist und wo es den Presserat gibt, der auf die Einhaltung zumindest Acht gibt. Klar kann man das auch kritisieren, aber es gibt zumindest ein Gremium, das da also auf die Einhaltung achtet. Das gibt es bisher nicht für den Einsatz von KI-Tools. Und man könnte natürlich auch darüber nachdenken, KI-Systeme europäisch zu zertifizieren oder Ähnliches, sodass man eben hier auch nicht so abhängig ist von irgendwelchen Plattformunternehmen oder zumindest eben so eine Art Qualitätssiegel oder Qualitätsmaßstab hätte. Wie gesagt, der AI Act ist ein guter erster Schritt, aber die meisten journalistischen Tools fallen da überhaupt nicht drunter, weil der AI Act ja nur einen sehr engen Anwendungsbereich hat. Unter diesen Voraussetzungen, denke ich, können KI-Tools natürlich auch sehr gewinnbringend in den journalistischen Alltag integriert werden. Und vielleicht, um das nochmal so ein bisschen auf eine allgemeinere Ebene zu heben und jetzt mal weg von Redaktionen, weg von Journalisten, denke ich, sind wir alle gefragt, uns mit KI-Tools auseinanderzusetzen, weil sie werden einfach immer weiter in unser Leben integriert werden. Und wichtig ist aber natürlich, dass wir alle, egal ob jetzt im privaten oder im beruflichen Kontext, idealerweise ein sogenanntes kalibriertes Vertrauen entwickeln. Das heißt, ein Vertrauen, was an bestimmten Stellen eben gerechtfertigt ist, weil es macht auch keinen Sinn, KI-Tools völlig ungerechtfertigterweise einfach pauschal zu misstrauen. Das ist nicht angebracht. Es ist genauso wenig angebracht, ihnen pauschal zu vertrauen in allen Bereichen, sondern ich denke, wir sollten idealerweise dahin kommen, eben ein kalibriertes Vertrauen zu entwickeln, also ein differenzierteres Verständnis dahingehend, wo macht es Sinn, wo können wir den Dingen, also den Tools vertrauen und wo können wir ihnen eben auch nicht vertrauen. Darüber hinaus, eigentlich in Verbindung mit dem Einsatz von generativer KI, aber für eine Gesellschaft aus gesellschaftlicher Ebene extrem wichtig, ist meines Erachtens, dass wir eine sinnvolle Finanzierung von einem unabhängigen Qualitätsjournalismus brauchen und uns auch dafür einsetzen, diese zu erhalten, weil der ganze Effekt von KI-generierten Botschaften oder auch von Desinformation wird natürlich in großen Teilen auch abgefedert und aufgefangen darüber, dass ein unabhängiger Qualitätsjournalismus funktioniert und auch als Korrektiv funktioniert. Wenn es den nicht mehr gibt, gibt es natürlich einen viel größeren Nährboden für Desinformationen aller Art. Und natürlich ist es wichtig, kritisch zu sein, aber wie gesagt, einfach pauschal zu misstrauen, hilft, glaube ich, auch nicht, sondern es geht natürlich am Ende um einen konstruktiven Umgang mit neuen technischen Entwicklungen. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.